Klopf, klopf.
Wer ist da?
Brittens Fax.
Brittens Fax wer?
Brittens Fax Klaus Richard und Brittens Fax Tom Fischer. Und wir reden jetzt miteinander für euch und zeichnen das alles auf Kassette. Ab sofort.
War übrigens nie einstudiert, ne?
Nee, war es wirklich nicht.
Das war völlig spontan gerade.
Ich habe keine Lust mehr, mir Intros zu überlegen. Es ist irgendwie so langatmig. Und jetzt kam ich spontan auf die geniale Idee mit dem Klopf, Klopf. Naja, ihr wisst ja, ihr kennt mich von Musik und von Getränkehandel und so. Und ihr kennt Tom von Ärzte ohne Grenzen. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte natürlich an allererster Stelle erstmal wissen, Tom, wie geht es dir?
Mir geht's hervorragend, Richard. Guck da draußen. Hey, 19 Grad, Sonne scheint. Ich war gerade draußen, bisschen spazieren mit dem Hund, bisschen Hund ausbauen. Jetzt sitzt mal hier, nehm auf, Richard. Was gibt's denn Schöneres? Wie geht's denn dir?
Ich bin ein bisschen müde.
Warum?
Weil ich aktuell irgendwie sehr viel mache. Ich saß jetzt so gefühlt seit 2 Wochen nicht mehr auf dem Sofa bei uns, weil ich permanent Musik am Machen bin. Und wenn ich jetzt irgendwie nicht arbeite oder um mein Leben weiter stattfinden zu lassen, esse, trinke, sowas oder meine Beziehungen pflege, dann geht gerade alles für Musik drauf. Und ich habe in den letzten, ich sage es mal 3 Wochen vielleicht, 5 Songs aufgenommen und war auch heute wieder im Studio, habe wieder einen Song aufgenommen und dementsprechend kommen gerade Pausen etwas kurz, aber wenn ich mir das dann alles anhöre und gucke, was ich so schaffe, dann lohnt sich das alles. Von daher, ich bin leicht müde, aber auch sehr zufrieden.
Das ist auf jeden Fall in deinem Leben übertrieben viel mit Mikros zu tun.
Ja, das stimmt. Ich habe auch deutlich mehr Songs gemacht als du.
Ja, du hast aber auch deutlich mehr Songs schon wieder gelöscht als ich.
Ich habe gar keinen Song gelöscht.
Dann nicht.
Also nicht, dass ich wüsste.
Ich hab auch keinen gelöscht. Das sind wir gleich auf, würde ich sagen.
Ich habe auch nahezu alle Songs, die ich geschrieben habe, bisher rausgebracht. Es gibt so eine Handvoll. Es gibt vor allem aus
Hast du nie irgendwann was dabei gehabt, wo du sagst, okay, das ist Schrott, nee. So wie Folge 13.
Doch schon. Ich habe schon mal Schrott dabei gehabt, aber das schreibe ich dann halt nicht zu Ende, weil ich dann zwischendurch schon merke, okay, das ist ja gerade Käse.
Ja, okay, aber du hast halt angefangen und dann hast du gesagt, nee.
Ja, genau. Es gibt so ein paar alte
das
Songs.
Das ist bei mir mit Löschen, Richard. Das ist schon, also, ne? Ja. Komm, vielleicht.
Vielleicht kann man das zählen. Es gibt so ein paar alte Songs, die ich nie veröffentlicht habe, die einfach sehr, sehr eklig und sexistisch und ich sag mal bis 2009 okay gewesen sind, aber seitdem nicht mehr und vor allem nicht mit meinem aktuellen Mindset, obwohl ich die Songs rein musikalisch betrachtet und wenn ich dieses Ekelhafte in der Musik zulassen würde, dann muss ich schon sagen, sind das extrem geile Songs teilweise. Aber ist egal, ich will nicht über Lieder reden, die keiner hören kann. Ich habe eine andere Frage an dich. Du sagst, du warst jetzt hier schönes Wetter und so mit dem Hund draußen. Wenn du keinen Hund hättest, was meinst du, würdest du da noch Spaziergänge machen eigentlich?
Auf gar keinen Fall. Alter, auf gar keinen Fall. Also es sei denn, es ist mit irgendwas verbunden. Ich würde niemals rausgehen und einfach laufen. Also das ist ja wirklich das. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn in meinem Kopf. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da haben wir sogar schon mal drüber geredet, wenn ich einen Ball mit hab oder so, oder ich kann irgendwas machen oder irgendwas, weiß ich nicht, da gibt's irgendwas Interessantes, das kann ich mir angucken, da kann ich mir rumspielen oder so, dann ja. Aber so, einfach nur rausgehen und laufen? Hä? Warum?
Ja, ich mach's auch nicht, aber ich merke, dass gerade jetzt, als die ersten warmen Tage gewesen sind, ich habe mit meiner Freundin 2 Spaziergänge gemacht, die auch beide durchaus eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Und es war beide Male auch super schön, muss ich sagen. Aber das verjährt dann irgendwie immer recht schnell, umso länger dann die Temperaturen so konstant sind. Ich versuche generell, wenn Jahreszeiten wechseln, ich versuche immer, das Mindset mitzunehmen. So, wenn ich jetzt aus dem Sommer komme und der Winter kommt, dann denke ich mir so,
ja.
du bist entspannt und es juckt dich jetzt nicht, dass es kälter wird und die Tage werden kürzer. Mein Gott, ich bin gut gelaunt, ich bin ausgeglichen, ich bin entspannt. So, und andersrum, wenn wir aus dem Winter rauskommen und die Sonne kommt raus, dann versuche ich mir auch das beizubehalten, dass ich sage, dieses Wetter, das ist irgendwie was Besonderes und ich genieße die Sonne und ja, ich nutze den Balkon regelmäßig und so. Aber das sind auch Sachen, die ich mir eigentlich bei jedem Saisonwechsel vornehme, aber das nie lange konserviert bekomme.
Ja, ich weiß, was du meinst. Naja, gut, das Wetter macht ja dann, also das beweist ja dann jeden Tag das Gegenteil, ne? Es ist schön draußen, es scheint die Sonne, im Winter so, ja, nee. Es ist kalt, ja. Und es scheint keine Sonne. Boah, irgendwann hat sich das dann halt eingeredet. Hilfe.
Ja. Ja, ich bin auch direkt auf den ersten Trick reingefallen der Frühlingssaison. Und das ist, dass ich nach Hause gekommen bin um die Mittagszeit rum und Wetter war Bombe, waren irgendwas, oh, ich weiß es nicht, 15 Grad oder so. Und dann habe ich gedacht, geil, ich mache jetzt das Fenster auf und mache bei offenem Fenster Sport und bin schön einfach nur in meiner Sporthose im Arbeitszimmer gewesen und habe mein Workout gemacht. Und instant am nächsten Tag Halsschmerzen bekommen. Also ich bin direkt in die Falle getappt. Das ist wirklich mit Ansage. Ich hätte es wissen müssen. Ich bin auch gerade genau noch an dem Punkt, wo ich nicht weiß, wird es jetzt schlimmer, wird es jetzt besser. Ich bin aber erstmal guter Dinge.
Also auch bei mir, wenn ich abends ins Nest gehe und hab hier, weiß nicht, draußen sind 0 Grad oder so, 0 Grad aufwärts, alles easy peasy. Sobald ein Minus davor steht, nächster Tag, oh, was ist passiert? Wo bin ich? Ich einen Monat haben wir, mein Hals tut weh. Ja. Ich werde nicht krank, ich habe immer nur ganz kurz Halsschmerzen dann. Sonst alles gut.
Hast du jede Nacht das Fenster offen?
Nee, also ich habe mich da total geändert. Ich hatte früher wirklich bis minus 20 Grad immer mein Fenster offen. Ich immer, wirklich immer ausnahmslos, weil ich da so geil schlafen kann, wenn das so geile, kalte Luft ist und ich unter dieser fetten, warmen Decke lieg.
Ich wollte gerade fragen, aber dann musst du auch eine Monsterdecke haben, dass die, also mit so heftigen Minusgraden, da reicht ja eine normale Doppeldecke schon fast nicht.
Ja, also ich hatte eine relativ dicke Decke, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die übertrieben dick war. Also die war schon ein bisschen mehr, aber so wie ich, sag ich mal.
110,5 Kilo Decke.
Das war eine Decke, die hat zu mir gepasst. Okay. Und jetzt habe ich so eine Larifari-Decke, weißt du, die ist so relativ dünn. Und sobald jetzt Minusgrade sind und ich das Fenster aufmache, kriege ich kalte Füße, Richard. Ich hatte das noch nie in meinem Leben. Oh. Ich kriege kalte Füße beim Schlafen.
Nee, das ist nicht gut.
Nee, und die Decken sind ja bei mir, ich bin ja nun fast, also ich bin ja 1,94. So, wenn ich so eine 2-Meter-Decke habe, ja, was für eine Scheiße. Entweder guckt oben halt alles raus oder unten. So, man schlägt ja unten an die Füße so die Decke ein, ne? Kennst du doch bestimmt, machst du doch bestimmt auch. So, dass du quasi deine Füße in der Decke drin liegen.
Nee, das mache ich nicht.
Was?
Nee, das mache ich nicht. Ich,
Umfrage ich ja so sofort.
Ja, kannst du gerne machen. Ich habe ja so eine Decke,
ich weiß gar nicht, wie das geht.
So eine Decke, die doppelt so breit ist, aber auch eine normale Länge. Also es müssten auch 2 Meter sein. Und was ich immer hasse, ist, wenn ich im Bett liege und dann rutscht die Decke. Also ich liege bei uns auf der rechten Seite. Und wenn die Bettdecke dann so rechts runterhängt, dann zieht die so. Und dann habe ich so richtig ein Gewicht und Ballast auf meinem Fuß. Und deswegen hebe ich immer meinen Fuß so ein bisschen an, dass die Decke nicht über die Kante hängt, sondern auf der Matratze aufsteht. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich gar nicht zugedeckt bin, aber profitiere trotzdem von der Wärme. Also ich habe dann meistens gar keinen Kontakt zur Decke oder wenn dann nur ganz leicht, so dass ich meine Füße richtig frei fühlen, aber ich trotzdem den Komfort habe, die Decke eingemummelt zu sein.
Also dir macht's nichts aus, wenn du das Gefühl hast, dass deine Füße offen liegen?
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß ja, dass die Decke drüber ist. Da kann kein Monster ran.
Ja, aber es fühlt sich ja nicht so an. Woher willst du denn das wissen? Ich möchte Beweise für die Theorie. Also ich meine, wenn ich im Nest liege und ich habe das Gefühl, meine Füße sind nicht zugedeckt, da kriege ich eine Macke. Werden abgebissen.
Ich habe ja ein gewisses Urvertrauen und ich sag mal, spätestens wenn mir der erste Fuß abgebissen wird, dann werde ich das auch hinterfragen, aber solange das gut geht, versuche ich einfach positiv gestimmt zu bleiben.
Also du würdest, für deine Theorie würdest du einen Fuß opfern, aber nur einen.
Ja.
Ja, macht Sinn, verstehe ich. Richard? Mhm. Ich hab eine Frage.
Ja, aber beste Überleitung ever. Also ich habe noch ein Zitat vorher.
Ah ja, mach mal.
Und zwar, das Zitat lautet, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ist das entweder von SpongeBob,
Max Kruse.
Von, Von Uli Hoeneß oder von Angela Merkel?
Boah, SpongeBob schließe ich aus. So einen ernsten Satz hat er noch nie gesagt. Ja.
Was ist denn mit Plankton und der Krabbenburger-Formel?
SpongeBob, das ist eine Kinderserie, Alter. Da würde nie aus... Ich sagen, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Was ist das denn? Das ist ja kein SpongeBob-Satz.
Oha.
Ich glaube, es ist auch kein Angela Merkel-Satz. Das ist schon Uli. Uli.
Loggst du ein?
Logge ich ein.
Ist falsch, du Dummbatz.
Fuck off.
Es ist Angela Merkel gewesen, als 2013 rauskam, dass ihr Handy irgendwie von der NSA ausspioniert worden ist.
Wie kann man so souverän auf sowas, also das ist ja eine souveräne Reaktion, das ist ja der Wahnsinn.
Es ist auf der einen Seite
so, machst du machst so ein Fang du wieder an, danke.
Nee, ich habe letztens Schimpfe bekommen, dass ich zu viel Redeanteil hätte und dich immer unterbreche. Ich halt mal meine Fresse.
Hä, wer hat dich da geschimpft?
Kann ich nicht sagen. Person steht mir zu nah.
Deine Mutter, ey, wirklich.
Die ist im Urlaub.
Nee, ich kann dir sagen, ich fühle mich hier wohl, du unterbrichst mich. Also ich finde nicht, dass du mich zu oft unterbrichst. Himmel, Herrgott, das muss ich jetzt ganz kurz in meinem Kopf ordnen. Wo war man?
Ja.
Sehr gut.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Ach so, ja. Ich finde, das ist sehr souverän reagiert von Merkel, weil einerseits sagst du dann trotzdem noch, hier, komm, wir sind befreundet und du redest denen ins Gewissen. Das ist ein Gewissenssatz. Der sagt, ja komm, wir sind Freunde, aber also das hätte ich nun nicht erwartet. Das ist wie wenn deine Mutter zu dir sagt, ich bin nicht sauer, Richard, ich bin enttäuscht.
Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist genau das und es ist, finde ich, auch ein geniales Statement dazu.
Ja, sehr gut reagiert. Ja. Aber manchmal wünsche ich mir meine kleine Merkel zurück. Die kleine Maus, die hatte alles im Griff.
Ich habe in der Recherche auch extra nach Zitaten von ihr gegoogelt und habe mich sehr darüber gefreut.
Mm. Die kleine Schnecke. Ja. Früher dachten wir uns schon immer, oh Merkel, Merkel ist an allem schuld. Und jetzt stehst du da und denkst dir, boah, und dann Merkel war noch alles in Ordnung.
Ja, das ist wirklich.
Es war nicht alles schlecht damals.
Nee, damals war alles besser.
Ja.
Du hast gesagt, du hast eine Frage.
Ja, ich habe auch eine Frage. Ich hab eine Frage an die Allgemeinheit. Und zwar habe ich letztens Wasser kaufen wollen, beziehungsweise ich habe Wasser gekauft. Und da war ein Wasser, was groß war und mehrere, die kleiner waren. Und ich habe mich für das große Wasser entschieden und habe natürlich, weil das ein bisschen wenig ist, noch ein kleines mitgenommen. Weil ich hätte eigentlich zwei große gerne gehabt, habe jetzt aber ein großes und ein kleines mitgenommen. Auf dem großen stand drauf, still, Wasser still. Ne? Ich dachte, gut, da weiß ich, woran ich bin. Das Wasser ohne Kohlensäure, top. Bei dem anderen stand drauf, naturell. Da habe ich gedacht, naturell, weiß ich jetzt nicht. Kann jetzt ehrlich gesagt alles Mögliche sein, aber hätte naturell würde ich sagen, natürlich klingt eher wie still.
Hätte ich dir jetzt anhand meiner Berufserfahrung natürlich erklären können, was das ist.
Was ist es?
Naturell ist still.
Ja, habe ich auch gedacht. Steig in mein Auto. Bin der Meinung, ich trinke jetzt stilles Wasser, Kohlensäure drauf.
Nee, das darf nicht sein.
Da ist Kohlensäure drauf gewesen. Naturell steht vorne drauf, Kohlensäure.
Welche Marke?
Merkur.
Um Gottes Willen. Ja, das ist aber auch von weit her.
Ja, das ist halt eines von zwei Wassern gewesen, was es an der Tankstelle gab.
Ja. Nee, das darf nicht sein. Was mich aber irritiert bei diesen ganzen Wasserbezeichnungen ist, also erstmal crazy, wo feinperlig auf einmal herkam und das funktioniert auch stabil im Verkauf. Und was mich was irritiert noch ist, mal.
Wo wer herkam?
Feinperlig.
Ach so, okay, ja. Hilfe.
Und was mich irritiert ist, wenn Wasser nicht still, nicht medium, nicht Sprudel ist, sondern Klassik.
Ja, was so. Ist es denn? Also klassisches Wasser ist ja still.
Ja, in meinen Augen nämlich auch, aber klassisch zumindest alle Wasser, die wir bei uns im Verkauf haben, mit denen ich bisher Erfahrungen gesammelt habe, ist immer Vollsprutz, wo ich mir denke, das ist gar nicht klassisch. So, das also nie bin ich irgendwo draußen einer Quelle begegnet, wo so ein Frosch aus dem Wasser springt und rülpst.
Wird auch komisch aussehen, Wobei, eigentlich schon, oder? Also ich meine, ja, Frösche machen nichts anderes, als aus dem Wasser kommen und rülpsen.
Ja, na gut, der quakt, aber der rülpst ja nicht.
Ja, gut, ist jetzt vielleicht eine Auslegungssache. Wenn ich das nächste Mal rülpse, sage ich, oh, jetzt habe ich aber laut gequakt.
Ja.
Aber es ist schon alles ein bisschen zu verwirrend, muss ich sagen. Also, weiß nicht, da gibt's keinen grünen Zweig. Das gefällt mir nicht so. Ich weiß immer nicht, was ich für ein Wasser kaufe.
Ja, das stimmt. Und es gibt auch noch mehr Verwirrung. Es gibt auch Marken, die halten sich nicht daran. So, ich werde jetzt drei Farben nennen und du wirst ganz klar zuordnen, was ist still, was hat medium viel Kohlensäure und was hat viel Kohlensäure. Und zwar, ich gebe es dir, versuche eine zufällige Reihenfolge. Ich mach's alphabetisch. Blau, grün, rot.
Blau. Blau ist viel Kohlensäure. Grün ist medium und rot ist einfach still.
Ja, genau. So sehe ich fertig. Das auch und so machen das auch die meisten, aber es gibt trotzdem mehr als genug Getränkehersteller. Liebe Grüße gehen raus an Fürstina, die das einfach nicht beachten und dann ihren eigenen Scheiß machen.
Das ist wie bei Kippen. Die Galois damals, da waren die Blauen auch die Leichten und die Roten die Schwachen. Mhm. Das war überall andersrum. Überall, bei jedem Kippen war das andersrum. Ja, so. Apropos Kippen, Richard, ich habe aufgehört mit Nikotin zu rauchen und habe jetzt meine allerletzte Füllung. Und danach rauche ich nicht mehr.
So gar nicht mehr?
Nö.
Auch hier nicht mit irgendwelchen komischen Maschinen, die du in der Hand hast, wo du irgendwie am Metall lutscht.
Na, die habe ich ja gerade. Ich habe danach aber auch keine mehr zu Hause. Also das ist die letzte, die ich gerade habe.
Und danach wird weder geraucht noch gedampft.
Und ich habe jetzt seit einer Woche schon ohne Nikotin geraucht. Also gar nicht. Oder seit zwei Wochen, keine Ahnung, wieso die drehe. Und danach, nö. Also vielleicht mal zu Anlässen oder so, wenn ich irgendwo bin, aber dann ohne Nikotin. Aber so jetzt im Alltag, nö, nicht mehr.
Da habe ich.
Wenn ich kein Nikotin drin habe, macht ja keinen Sinn, oder? Ist ja, da kannst du auch gleich aufhören.
Ja, richtig. Bist ja keine Pussy, wollte ich sagen, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil es eine scheiß Aussage ist. Da habe ich zwei Fragen.
Ich dachte, weil ich doch eine bin.
Nee, die erste Frage ist, wie kommt es dazu?
Naja, ich habe mir, weiß nicht, also irgendwie ist mir bewusst geworden, Rauchen ist ja, also ich wusste das auch vorher schon, aber irgendwie habe ich mir das so ein bisschen bewusst gemacht, Rauchen ist ja wirklich so ein Rotz. Es ist ja wirklich... Ist ja wirklich grenzenlos dumm eigentlich, irgendwelches Zeug zu inhalieren, was dich halt krank macht. Das ist ja völlig bescheuert. Erstmal das. Ich habe aber allerdings gerne geraucht. Ich habe aber wiederum von Anfang an gesagt, dass ich irgendwann aufhören werde. Ich weiß nur nicht wann. Und ich werde an dem Tag aufhören, wo mir das nicht mehr so Spaß macht. So, das ist ja das, worauf es ankommt irgendwie. Also ich rauche ja, weil es geil ist. So, weil ich es geil finde. Nicht um irgendwas anderes zu erreichen. Und ich find's jetzt halt momentan gerade nicht mehr so geil. Also, kann ich auch gleich aufhören.
Das ist super cool. Und die zweite Frage ist, wie fühlst du dich dabei? Ist es irgendwie schwierig gewesen von der Umstellung? Hast du gemerkt, dass du dich nach und nach irgendwie entwöhnst und das Nikotinlevel runterfährst? Oder hast du so eine innere Stärke, dass du einfach sagst, ey, ich mach das jetzt einfach smooth, einen Schritt nach dem anderen und dann passt schon?
Nee, es hat sich irgendwie einfach nur dahin entwickelt, so ein bisschen. Also es ging ja damit los, dass irgendwann ein Kumpel gesagt hat, hier, ich habe diese Dampfen. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, ist ja eigentlich das Gleiche wie Rauchen. Die Dinger liegen cool in der Hand, fühlt sich gut an, schmeckt gut und stinkt nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann steige ich halt auf die Dinger um, dann probieren wir das dann mal so, ob es klappt. Hat geklappt. Und dann waren die aber nicht mehr lieferbar, diese großen Teile. Also das sind so welche, das sind wirklich so 12.000 Züge drin oder sowas. Also so richtig große 11 Bars quasi. Um jetzt mal eine Firma zu droppen, warum auch immer. Und jetzt habe ich mir, also die waren jetzt nicht mehr so gut lieferbar, weil die jetzt auch in Deutschland verboten sind. Und da habe ich mir so 11 Bars geholt. Ey, ganz ehrlich, das ist mir zu teuer. Also da kostet ich habe halt auch keinen Bock, mal irgendwie eine Großbestellung zu machen im Internet oder so. Das geht mir also auf die Nerven. Und da habe ich das immer an der Tankstelle geholt. Und da kostet so ein Doppelpack, kostet 12 Euro. So, ein Kopf hält einen Tag. Das heißt, ich gebe effektiv 6 Euro pro Tag aus fürs Rauchen. Ehrlich gesagt, ja, nee, ey, Leute, echt nicht. Also, kannst du ja gerne mal durchrechnen, 6 mal 35, ich rechne es jetzt nicht, aber es sind irgendwas mit 200 Euro. Völlig irre. Da habe ich keine Lust drauf.
Und zu meinen 2 Fragen gesellt sich noch eine 3. Frage. Wie wirkt sich das auf dein Eheverhältnis aus? Ich sag mal, du hast ja auch eine Partnerin, die nicht raucht. Und wird sowas gedankt? Wird das honoriert? Oder sagt man, oh, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt noch liebe, weil so habe ich dich nicht kennengelernt. Du hast dich ganz schön verändert. Oder wie ist die Situation?
Ja, genau, den Satz, den habe ich schon 3-mal gehört seitdem.
Das ist ja richtig krass, wenn sie dich einfach nicht mehr küssen will jetzt.
Ja, du riechst so gut. Ja. Also erstmal, du hattest vorher noch gefragt, wie das für mich ist, ob mir das schwerfällt. Ja, schon ein bisschen. Also ich merke, dass irgendwas fehlt. So innerlich. Weißt du wie? Wenn du rauchst und keine Zigaretten hast, dann wirst du das so innerlich so unruhig.
Ich kenne das Gefühl.
Ja, und das habe ich die ganze Zeit. Und ich finde, also ich mag es nicht. Das geht nämlich nicht weg, wenn ich die ohne Nikotin rauche, dann habe ich das Gefühl die ganze Zeit. Das ist nicht cool. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay, komm, fuck off, ich höre einfach komplett auf. Da habe ich keine Lust drauf. Aber es ist die ganze Zeit so ein kleiner Kampf, ja. Aber es ist schon okay. Und was Honorieren angeht, ja, ich weiß nicht. Bis jetzt rauche ich ja noch. Hab das jetzt noch nicht mit Jessie besprochen. Mal gucken, wie sie dann reagiert.
Und motivierst du dich parallel, indem du irgendwie irgendwelche Apps benutzt oder so, die dir vorrechnen, wie viel du gespart hast und wie sich dein Körper regeneriert? Oder machst du alles einfach frei Schnauze?
Ja, nee, einfach frei Schnauze. Ich habe jetzt aufgehört und dann, also ich höre jetzt auf und dann fertig. Da brauche ich ja keine Lobpreisung.
Okay. Also ich habe mir jetzt einen Überblick verschafft und ich möchte ganz unironisch sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf dich bin und dass du sehr, sehr stolz auf dich sein kannst, weil viele, die mal geraucht haben, und da zähle ich ja auch dazu, 10 Jahre lang, wissen, wie schwer das ist, da rauszukommen. Ich meine, du bist jetzt noch nicht über dem Berg, glaube ich. Wie gesagt, du rauchst ja auch jetzt noch, aber eben letzte Füllung und so, und du hast das vorgenommen. Und ich glaube auch, dass du das schaffst, weil du da, glaube ich, recht stark bist. Und es gibt noch jemand aus meinem engsten Familienkreis, der jetzt seit einigen Wochen nicht mehr raucht. Auf die Person bin ich auch extrem stolz, weil die ja auch viele, viele Jahre geraucht hat. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Magst du sagen, wer es ist?
Also, ich sag mal, wenn man bei dem Wort Papa 2 Buchstaben ändert, kommt man da raus. Aber mehr möchte ich aus Datenschutzgründen nicht sagen.
Vielleicht kriege ich es die Woche raus. Ich schreibe es mir mal auf und überlege, okay?
Ja, also wenn wir ihren Namen geben müssten, würde ich Julietta sagen.
Gut, verstehe.
Ja.
Sehr gut. Sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ich freue mich. Ich meine das, ich sage es nur sehr gut. Ich finde das wirklich sehr gut.
Ja, ich meine das auch ernst. So, wir blödeln ja immer viel rum und quatschen viel Dünnes und so, aber das ist wirklich eine Leistung und wer das packt, der hat allen Grund, stolz auf sich zu sein. Und Respekt auch mal an die Leute, die diese kritische Phase in der Jugend überstehen, wo die meisten, glaube ich, damit anfangen und die dann einfach nicht damit anfangen und die sich ihrer Gesundheit bewusst sind. Stark, wirklich stark.
Respekt daran, genau. Ich verstehe auch nicht, wie man dazu kommt zu rauchen. Das ist ja alles Quatsch. Das macht ja alles gar keinen Sinn, wenn du dir das mal überlegst. Also vielleicht hat man irgendwie Leute gesehen, wo man es cool findet, dass die rauchen und dann sagt, okay, so will ich auch sein. So, das kann ich mir vorstellen. Aber du kannst ja, es gibt ja de facto keinen Menschen, der sich das erste Mal eine Kippe anzündet, auf Lunge raucht und sagt, das ist es.
Ja, ja, das stimmt.
Also das schmeckt ja scheiße, du musst davon husten und du hast danach einen Geschmack in der Fresse. Bäh.
Ne? Naja, es wird schon so sein, wie du sagst, dass du irgendwelche komischen Vorbilder hast, dann natürlich im sensiblen Alter als Teenager eine Art Gruppenzwang und Rebellieren. Vielleicht hat es auch irgendwie sowas Emo-mäßiges hier mit Selbstverletzung und ach, das Leben ist so schwer und die erste große Liebe und Enttäuschung. Das war ja damals bei mir der Grund, weswegen ich angefangen habe. Irgend so ein Mix aus all diesen Faktoren wird es sein, denke ich.
Aber ich weiß auch jetzt schon, dass es mir extrem fehlen wird. So, wenn ich bei, wenn ich irgendwo bin, einen schönen Kaffee trinke, auf der Terrasse sitze, wird es mir fehlen, eine Zigarette zu rauchen. Das kann ich dir hoch und heilig hiermit sagen. Und ich sage trotzdem, ist okay, damit komme ich klar, wenn ich dann dafür vielleicht, weiß ich nicht, 3 Minuten länger lebe.
Es wird dir auf jeden Fall fehlen, aber andersrum, also es wird sich die Waage halten, weil andersrum wird es auch die Momente geben, wenn du im nächsten Winter irgendwie Weihnachten mit der Familie zusammensitzt und einen schönen fetten Braten verdrückt hast und dann gehen alle anderen, die irgendwie rauchen, gehen raus in die Kälte und pfeifen sich bei minus 10 Grad irgendwie eine Fluppe rein und du liegst einfach nur drinnen entspannt auf dem Sofa und lebst dein Leben und bist glücklich. So, das ist auch, dann lohnt es sich, wenn du diese Entspannung drin hast und das wird auch kommen.
Schöne Ansicht, Richard, schöne Ansicht, gefällt mir. Ja, ja, hast vollkommen recht, habe ich ja nicht drüber nachgedacht, aber du hast absolut recht, ja.
Ja.
Sehr gut. Richard?
Jo.
Apropos Medizin. Ich dachte mir, wir machen jetzt ein medizinisches Quiz zusammen. Ich habe eins rausgesucht.
Ah, oh, cool.
Und ich dachte, du machst die erste Antwort immer. Also ich lese die Frage vor, du machst die erste Antwort. Das ist Multiple Choice. Hilfe. und ich kenne das Quiz auch nicht. Und dann sage ich meine Antwort, okay?
Ja.
Okay. Richard, es sind 10 Fragen. Frage 1.
Ist das Quiz aus der Bravo oder sind das irgendwelche? Also nee, auf was für ein Level muss man sich denn einstellen?
Weiß ich nicht, ich habe Gesundheitsquiz eingegeben.
Ah, geil, einfach so random.
Ja, einfach random. Und dann kam so ein Quiz, so wie ich mir das gedacht habe, und dann das machen wir jetzt, okay?
Ja, komm heraus, ich flex.
Pass auf. Sie machen bei der Ärztin oder dem Arzt einen Bluttest. Bei der Befundbesprechung erfahren Sie, dass Sie eine Anämie haben. Doch was bedeutet das? Die Antwortmöglichkeiten kommen noch.
Ach so, ist eine Blutarmut.
Ja, A, Sie leiden unter sogenannter Blutarmut. Das ist schon die richtige Antwort. Ja, würde ich auch nehmen.
Ja, und Blutarmut im Sinne von zu wenig Erythrozyten, glaube ich, ne?
Zu wenig Hämoglobin.
Ist das ein Entweder-Oder oder ist das beides, oder?
Hämoglobin setzt sich, glaube ich, aus, das ist doch der Stoff, der den Sauerstoff transportiert, oder? Das bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Nee, die Erythrozyten. Genau.
Hämoglobin, häufig als HbA abgekürzt, ist ein eisenhaltiges Protein. Es ist der wichtigste Bestandteil der roten Blutkörperchen und es gibt diesen Zellen ihre Farbe. Deshalb wird es auch oft als roter Blutfarbstoff bezeichnet.
Ah, dann haben wir vom selben geredet quasi.
Ja.
Mit dem Unterschied, dass ich es nicht hätte wissen müssen.
Ich auch nicht. Ich bin Internist und kein Blutdoktor.
Okay, Frage 1.
Die Antwort kommt ja auch hier nochmal. Bei der Anämie, in Klammern Blutarmut, kommt es zur Verminderung der Konzentration des roten Blutfarbstoffs im Blut. Dadurch ist der Sauerstofftransport eingeschränkt und die Sauerstoffversorgung verringert, habe ich gerade gesagt.
Stark.
Danke, danke. So, weiter. Coryza. Bei Coryza ist die Schleimhaut an einer bestimmten Stelle des Körpers entzündet. Um welche Stelle handelt es sich?
Ich habe noch nie...
Ey, warte doch.
Coryza gehört.
A, Nase, B, Mund, C, Darm.
Naja, also Nase und Mund sind jetzt die ersten Schleimhäute, die einem einfallen. Aber wenn da irgendwelche Defekte sind, das sind ja, glaube ich, eher so alltägliche Sachen, wenn man mal krank ist oder so, dass man das mitbekommt. Aber da ich das noch nie gehört habe, würde ich das wahrscheinlich in Richtung Darm vertrakten.
Okay, da ich das auch noch nie gehört habe, würde ich es nämlich eher in Richtung Nase vertagen. Bei Darm und Mund schließe ich, glaube ich, einfach aus. Also, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Noch nie gehört. Okay, wir nehmen jetzt mal Darm. Und die Antwort ist falsch. Bei Coryza handelt es sich um Schnupfen. Die Fachwelt sagt dazu auch unter anderem Rhinitis. Das hätte ich gewusst. Dabei ist die Nasenschleimhaut entzündet. Ursachen können etwa Viren oder allergische Reaktionen sein.
Ja. Nee, Schnupfen habe ich noch nie gehört.
Ja, 2-1 für mich.
Ja, Hämatom. Ich krieg dich noch.
Ein Hämatom aus unterschiedlichen Gründen auftreten und zeigt sich etwa auf oder unter der Haut. Was ist ein Hämatom? Ja, komm,
sag. Ein Bluterguss.
Ja, richtig. Weiter geht's. Sie sind in einer HNO-Praxis, da sich ihr Hörvermögen verschlechtert hat. Die Ärztin oder der Arzt untersucht ihr Ohr und kommt zu dem Entschluss, es liegt ein vermehrtes Cerumen vor. Der äußere Gehörgang wird daraufhin gereinigt von A. Schweißperlen, B. Eiter oder C. Ohrenschmalz.
Also alles andere als Ohrenschmalz würde mich jetzt doch irgendwie, also, na, wobei Eiter kann natürlich auch sein, wenn du irgendwie eine Entzündung hattest oder so, also Schweißperlen schließe ich aus. Ich sage jetzt aber einfach mal ganz langweilig Ohrenschmalz. Wobei, nee, ich glaube auch, warte, Moment, Ohrenschmalz ist doch, hat noch, der Ohrenschmalz wird doch über die Härchen im Ohr automatisch raustransportiert, da habe ich irgendwo mal gehört, dass das so seinen Weg geht. Und umso älter man wird, desto länger werden ja auch die Haare im Ohr. Das heißt, der Transport müsste eigentlich immer schneller. Also wenn man irgendwann 80 Jahre plus ist, dann kommt der richtig rausgeschnipst aus dem Ohr, immer weil die Haare das so gut transportieren. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, es handelt sich um Eiter, weil man im Laufe der Jahre, wenn man älter ist, diverse kleinere Verletzungen oder so hatte oder das Ohr einfach anfälliger ist für irgendwas. Und Eiter wird nicht so von selbst raustransportiert. Ich sage Eiter.
Ich sag Ohrenschmalz, weil ich der Meinung bin, dass Cerumen einen Ohrenschmalzpfropfen bezeichnet. Und ich bin mir ziemlich sicher, also du hast erstmal recht mit deinen Härchen, aber die können ja auch kaputt gehen und sowas. Und dann funktioniert das nicht mehr so gut. Antwort. Ohrenschmalz dient als Schutzfilm im äußeren Gehörgang sowie zur Selbstreinigung des Ohres. Es wird auch als Cerumen bezeichnet. Durch übermäßige Bildung von Cerumen sowie falsche Reinigung kann sich ein Pfropf bilden.
Okay, 3-2. Das ist
die richtige Antwort. Ohrenschmalz. Hä, 4-2, du. Alter.
Nee, 3-2. Das ist bei dem davor. Das habe ich ja beantwortet.
Na gut, okay, alles klar. Vielleicht haben Sie den Begriff Thrombose schon einmal gehört. Was bedeutet dieser Fachausdruck? A. Bildung eines Blutpfropfens im Kreislaufsystem. B. Abhängigkeit von Alkohol. Oder C. Ohrenschmerzen.
A.
A ist absolut richtig, Richard. Bei Thrombosen kommt es zu...
A.
Bei Thrombosen kommt es zur Bildung eines Blutpfropfens, in Klammern Thrombus, im Kreislaufsystem. Eine Thrombose kann in Venen, Arterien, Herzhöhlen auftreten und zu deren Verstopfung führen. Weiter.
Okay, 4-3 für mich.
Genau.
Ja. Hypertonie. Für die Spannung.
Genau. Eine Bekannte erzählt Ihnen, sie nehme seit einiger Zeit Medikamente gegen Hypertonie ein. Sie machen sich Sorgen, trauen sich aber nicht nachzufragen. Was versteht man unter dem Begriff Hypertonie? Richtig.
Na klar.
Weiter. Frage 7/10. Bei der Visite verspricht die Ärztin oder der Arzt über Möglichkeiten der Therapie. Dabei fällt das Wort invasiv. Was steckt hinter diesem Fachbegriff? A. Invasive Therapie ist eine Behandlung nur mit Tabletten. B. Bei invasiven Behandlungen wird Gewebe verletzt, etwa ein Hautschnitt bei einer Operation. Oder C. Bewährt sich eine Therapie, wird sie als invasiv bezeichnet.
Oh, das ist, also invasiv ist ein Wort, dem ich schon sehr oft begegnet bin, das ich aber nie hinterfragt habe. Antwort C, ich habe alle drei Antworten vergessen, ich habe mir nur gemerkt, Antwort C würde ich ausschließen und Antwort B ist mir am wahrscheinlichsten und das logge ich jetzt einfach ein.
Und das ist vollkommen richtig, Richard, das logge ich auch ein. Bei invasiven Therapien erfolgt im Rahmen der Behandlungsart eine Gewebsverletzung, etwa bei einem operativen Eingriff. Dabei wird möglichst schonend vorgegangen, um wichtige Strukturen nicht zu verletzen. Der Begriff invasiv kann aber auch in anderem Zusammenhang verwendet werden. Super, danke.
Okay, also 9-9.
Frage 8. Bei klinischen Studien kommen oft Placebos zum Einsatz. Diese Scheinmedikamente ohne Wirkstoff können den sogenannten Placebo-Effekt Wirkung zeigen. Doch was versteht man unter einem, Nocebo-Effekt? Das habe ich noch nie gehört. Nebenwirkungen von Scheinmedikamenten? Es gibt keinen Nocebo-Effekt oder wirkungslose Placebos?
Also ich sag mal, C ist ja quasi schon, das ist Placebos. B ist, wenn es das nicht geben sollte, dann wäre die ganze Frage Quatsch. Also bleibt eigentlich nur A übrig und das macht für mich im Zusammenhang mit dem Placebo auch Sinn, dass wenn man sich einbilden kann, dass man ein Medikament bekommt, das eine Wirkung hat, dass man sich dann auch einbilden kann, dass dieses Medikament auch Nebenwirkungen haben kann.
Richtig. Würde ich auch so sehen. Also ganz genau so. Wir nehmen das mal. Richtige Antwort. Der Nikebo-Effekt bezeichnet etwa durch ein Scheinmedikament ausgelöste Nebenwirkungen. Alles, was den Eindruck vermittelt, medizinisch behandelt zu werden, kann diesen Effekt erzeugen.
Geil.
Sehr gut, Richard. Frage 9 von 10. Sie machen in einer Augenarztpraxis einen Sehtest. Die Ärztin oder der Arzt erklärt Ihnen in der Folge, Sie hätten Myopie. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? A. Nachtblindheit, B. Kurzsichtigkeit oder C. Weitsichtigkeit?
Ja, also ich weiß nicht, was Myo heißt. Ich weiß, dass es im Körper Myokardschichten, ist das nicht eine Muskelschicht vom Herz oder so?
Myokard, ja.
Von daher, ich sehe jetzt nichts, was mich irgendwie darauf bringt, dass ich auf Nacht schließen würde. Und das andere ist natürlich dann 50-50-Raten. Ich sag Kurzsichtigkeit, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Weißt du was? Ich nehme auch Kurzsichtigkeit. Oh, richtig! Myopie bedeutet Kurzsichtigkeit und gehört zu den Fehlsichtigkeiten. Das Sehvermögen ist in die Ferne hin eingeschränkt. Das Bild wird auf der Netzhaut nicht scharf dargestellt. Eine Myopie kann mittels Sehhilfen sowie mitunter auch durch eine Operation korrigiert werden. Frage 10 von 10. Obstipation, mein Lieblingsthema. Probleme am stillen Örtchen plagen viele Menschen. Sie gelten nach wie vor als Tabuthemen. Unter anderem kann einem die sogenannte Obstipation zu schaffen machen. Was versteht man darunter? A. Durchfall, B. Verstopfung, C. Hämorrhoiden. Ich kann an der Stelle schon mal sagen, ich habe 10 von 10.
Ich weiß es nicht. Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber nicht irgendwie im Zusammenhang, dass ich da einen Schluss von ableiten könnte. Ich sage Verstopfung.
Ja, richtig, Richard. Obstipation bedeutet Verstopfung im Sinn einer verminderten Stuhlentleerung. Weniger als 3-mal pro Woche Stuhl oder etwa Entleerung des Darms, nur das starkes Pressen. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben und sehr unangenehm sein. Richard, wir sind durch. Du hast 11 von 10 richtig, ich habe leider nur 10.
Also
sehr,
ich würde sagen,
sehr stabil.
Ich würde sagen, ich wäre ein guter Arzt, aber ich wüsste nicht warum.
Ja,
und mir ist gut. Und ich habe letztens auch mal so über Wissen nachgedacht und dann kam mir auch die Frage, die ich mir notiert habe und die ich dir gerne stellen wollte in diesem Podcast. Wie viel Prozent weißt du?
Wie viel Prozent wovon?
Ja, die Frage ist so einfach. Wie viel Prozent weißt du?
5.
Das ist wenig. Also ich habe so, meine Herleitung war so, ich weiß viel, aber ich weiß auch viel nicht. Also weiß ich ungefähr die Hälfte und bin so bei 50%.
Was? Du weißt niemals die Hälfte? Das kann man nicht. Das geht gar nicht. Wie soll das gehen? Also du weißt ja, ich weiß ja noch nicht mal, wie mein Tisch hergestellt wird.
Tom, ich habe gerade bei einem Medizinerquiz mit einem Arzt mitgehalten, obwohl ich das alles nicht gelernt habe. Das ist alles intrinsisch. Es war mir angeboren, alles.
Was für mitgehalten? Du hast bei 10 Fragen 8 Punkte Rückstand. Ich schaue ja meinen Tisch an und weiß auf Anhieb bei 12 Sachen nicht, wie die überhaupt hergestellt werden und woraus die bestehen. Und hier stehen bloß 10.
ja, kenne ich. Ich habe, da wir bei Arztkatze, ich habe 2 Fragen an einen Arzt und was für ein Zufall, dass ich dich an der Schleife habe. In der Schleife.
Hoffen wir mal, dass sie in die 5%
Schleife fallen. Eigentlich.
Was?
Wieso sagt man eigentlich, ich habe gerade jemanden in der Schleife?
Weiß ich auch nicht. Was? Keine Ahnung, der kommt immer wieder. Übrigens ist jetzt meine letzte Ladung leer. Ihr wart
du
alle live dabei.
Du hast im Podcast gerade mit Rauchen aufgehört?
Ja.
Stark.
Live von her.
Ich habe eine Frage. Und zwar, bei uns auf Arbeit ist jetzt letztens die QS-Kontrolle gewesen. Das heißt, da kommt dann eine Person und die schaut sich im Markt um, ob Qualitätsmanagement, so Sachen, ob da alles passt. Ob
ja, QS
Hygiene,
ist Qualitätssicherung, ne? Das weiß ich von Jesse.
Genau. Und die dann guckt, ob hygienemäßig alles passt, ob die Lebensmittel alle entsprechend gelagert sind und so. Und ich kann sagen, wenn diese Frau den Markt betritt, zum Glück immer erst im Hauptmarkt und nicht bei uns im Getränkemarkt, dann haben wir immer ungefähr 20 Minuten Zeit, um den kompletten Laden auf links zu drehen und alles vorzubereiten für den Fall, dass sie dann kommt. Und das ist ein Gewusel, das ist nämlich jetzt wieder der Fall gewesen. Ich finde das so lustig, weil es hieß, okay, die Dame kommt und ich war gerade der bei uns im Markt, der die meiste Erfahrung hat und der das schon am öftesten durch hat. Das heißt, ich weiß genau, worauf gilt es zu achten. Es sind auch so Kleinigkeiten. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir die Lebensmittel, die wir haben, schändlich behandeln, sondern es geht um solche Sachen wie, wir haben die Vorschrift, dass Reinigungsmittel wie zum Beispiel Besen, die dürfen nicht auf dem Boden stehen, sondern die müssen irgendwo hängen. So, um solche Sachen geht's da. So, weil? Oder es geht darum, liegt im Büro jetzt nicht gerade irgendwie was aus, was datenschutzmäßig vielleicht schwierig ist. Und das geht ja schon da los, wenn irgendwo der Dienstplan offiziell ausliegt und man weiß, ey, wenn ja ein Kunde mal auf Toilette geht, der kann rein theoretisch ins Büro dann auch gehen und da den Dienstplan angucken. Oder es geht darum, alle Lebensmittel, die wir privat haben, ob das jetzt Getränke sind oder ob das irgendwelche Essenssachen sind, haben wir die Kassenzettel dafür dabei, sind die Sachen unterschrieben, dass das auch wirklich bezahlt worden ist und so. Um solche Sachen geht's da. Und das hieß, okay, die Frau Dingsterbums ist da, macht mal klar Schiff. Und dann habe ich alle Leute delegiert, habe gesagt, hier, du da, du das. Und ich mich darum gekümmert. Und dann schaffst du innerhalb von 20 Minuten so unglaublich viel. Und der Laden sieht so geil aus. Und du hast teilweise Dreckecken. Und ich meine jetzt nicht, dass Dreck irgendwelche Lebensmittel schimmeln, sondern einfach, dass da haufenweise Papierkram immer rumliegt und so, um den sich keiner kümmert. Und das sind alles Sachen, die dann so ratzfatz weggemacht werden. Und das ist wie so eine kleine Turboreinigung. Und da habe ich mich gefragt, gibt es sowas oder irgendwas Vergleichbares auch bei euch?
Boah, ja, also, aber viel weitreichender. Also wenn zum Beispiel bei uns Hygienekontrollen anstehen, dann sind die immer angekündigt. Also nicht immer, es gibt auch unangekündigte Hygienekontrollen. Aber also das, ich bin jetzt 10 Jahre in dem Beruf, ich habe es noch nie erlebt. Noch nicht ein einziges Mal. Habe aber schon davon gehört und dann werden so manchmal zum Beispiel auch so Fingerabdrücke genommen und sowas. Nicht Fingerabdrücke, also so wie nennt man das?
Abstriche.
Naja, also du musst da irgendwas anfassen und da wird dann halt geguckt, wie viele Bakterien sind denn da eigentlich an deiner Hand und so. Hast du die vernünftig desinfiziert und so weiter und so fort. Medikamente werden oft kontrolliert. Aber wenn das angekündigt ist, dann hat man dann natürlich vorher ein bisschen Zeit und dann kann man das auch takten oder planen, wie man das sozusagen dann wie man da reagiert. Also man kann ja die ganzen Ablaufdaten und sowas, die müssen ja alle gekennzeichnet sein außerhalb der Packung. Also beziehungsweise machen wir das jedes Mal jetzt so mit dem Stift drauf zu malen, dass man gleich sieht, wann die ablaufen. Und dann hast du es halt auch mit Nachhinein viel leichter, da rauszusortieren, was ist jetzt abgelaufen, was nicht abgelaufen. Und eigentlich sollte man ja die ganzen Medikamente schon vorher aussortieren, die abgelaufen sind. So. Und ansonsten dieses ganze hygienische, das läuft bei uns auf Station. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also dann nimmt wirklich jeder mal einen Lappen in der Hand und wischt die Oberflächen ab. Also so spontan gibt's bei uns sowas eigentlich nicht, nee.
Passiert das oft, dass Medikamente ablaufen?
Sehr, sehr selten. Es gibt welche, die man sehr, sehr selten benutzt. Wir hatten auch letztens tatsächlich von unserer Hauptapotheke welche bekommen, die schon abgelaufen waren. Das habe ich auch noch nie gehabt. Aber es passiert ultra selten, wirklich. Weil wir machen auch immer, es gibt ja immer Verantwortliche für alles. Es gibt auch welche, die sind für den Medizinschrank verantwortlich, dass da keine abgelaufenen Medikamente drin sind. Wo es schon mal eher passiert ist, bei irgendwelchen Utensilien. Da denke ich jetzt an, weiß ich nicht. Es gibt ja zum Beispiel Stomas. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, es gibt Kolostomas, Urostoma, bla bla bla. Das sind so Beutel, die man von außen auf den Körper klebt, wo dann zum Beispiel durch die Bauchdecke Stuhlgang reinläuft oder so. Wenn man mal ein Rektum-CA hatte und da muss dann der Darm zum Beispiel, weiß ich nicht, getrennt werden. Dann hat man so einen künstlichen Darmausgang am Bauch. Und diese Dinger, die man da draufklebt, diese Beutel, die braucht man natürlich jetzt nicht jeden Tag. Weil erstens haben die Leute die selber oft mit, weil die gerne ihr eigenes Zeug verwenden, weil sie damit halt gut zurechtkommen. Oder man hat halt niemanden, der sowas hat. So, und dann benutzt man die Dinger nicht so oft. Und das sind dann schon Teile, die ab und zu mal abgelaufen sind, ja.
Und wie lange halten die, wenn man jetzt dann eine neue Ladung bekommt? Ich war jetzt zum Beispiel diese Woche in der Apotheke und habe mir, das ist jetzt natürlich kein Vergleich von dem, was du beschrieben hast, zu Aspirin, das ich geholt habe in der Apotheke. Und da habe ich mir eine große Packung geholt auch gleich, habe aber vorher mal nachgefragt, wie lange ist denn das haltbar? Und da hat die zu mir gesagt, oh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 2026 sogar nur und nicht 2027. Ich gedacht habe, boah, es ist jetzt nur ein gutes Jahr haltbar, das ist schon... Hätte ich schon mehr erwartet eigentlich von so einem Medikament. Bei einem Medikament verstehe ich vielleicht noch, dass das irgendwie verfallen kann. Aber wenn es jetzt um irgendwelche Behältnisse gibt, ich meine, die müssen auch irgendwie steril sein und so. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn das 3 Monate länger liegt, was wird denn daran schlecht?
Na, die Bestandteile, aus denen es besteht, die zerfallen ja langsam. Das ist ja wie mit allem. Also irgendwann ist halt das, was da drin ist, zerfallen. Dann wirkt das nicht mehr, wie es soll. Es kommt auf das Medikament an tatsächlich, wie lange das haltbar ist. Es gibt Medikamente, die sind bis zu 5 Jahre haltbar. Ganz easy peasy, also da kannst du die ganze ewig behalten, da passiert gar nichts. Dann hast du zum Beispiel bei flüssigen Medikamenten oft so, dass die maximal 1 Jahr haltbar sind. Es gibt aber auch flüssige Medikamente, die deutlich länger haltbar sind. Das kommt wirklich drauf an. Bei deinem speziellen Beispiel ist es ja allerdings so, das ist ja jetzt nicht gestern hergestellt worden, Aspirin. So, Aspirin wird ja so viel verkauft, dass das oft auch auf Vorrat gelagert wird. Und ich zum Beispiel beobachte auch oft, wenn man Medikamente hat, die oft, wie Aspirin halt zum Beispiel, bestellt werden und oft gekauft werden, dass die in einem großen Vorrat hintereinander stehen. Und wenn man dann immer die ersten 5, also meinetwegen, da stehen 10 Packungen drinnen, ne? Dann nimmst du immer die ersten 5, das ist ja wie bei euch im Laden, und dann füllst du 5 wieder nach. So. Das heißt, die letzten 5 kann passieren, dass die vielleicht gar nicht angefasst werden. Man sollte natürlich dann immer die hinteren Packungen nach vorne schieben, aber das machen halt nicht alle. Und da kommt dann vielleicht auch irgendwann mal zustande, dass du dann so eine Packung kriegst, die halt nur noch 1 Jahr haltbar ist.
Das sind gerade richtige Einzelhandelprobleme, die du
Alter, da genannt Richard, hast. Hilfe, ich höre dich gerade gar nicht. Wir müssen noch mal kurz auflegen.
Du hast warum denn ganz das?
Komisch. Tschüss.
Hä? Ich habe gedacht, wir machen auf. Einfach einen entspannten Podcast Hilfe. Und dann sowas auf einmal aus dem Nichts.
Das klang wie ein Außerirdischer. Naja.
Versuchen wir es doch mal.
Hallo?
Ja, Tom, wie ist jetzt? Was meinst du?
Alter Vater, du klangst richtig gruselig.
Aber jetzt geht?
Jetzt geht's.
Ah, schön.
Das klang wie so eine außerirdische Nachricht, die versucht hier durchzudringen. Ich glaube, die haben mit uns geredet gerade.
Ich glaube, dein Geist ist verwirrt, seit du aufgehört hast zu rauchen.
Ich habe seitdem auch mega Hunger.
Ah, da bin ich ja auch gespannt, wie sich das auswirkt.
Das merke ich jetzt schon. Ich habe ja aufgehört mit Nikotin erst und dann, das merkt man ja schon, dass der wie sagt man denn? Na, Nikotin sorgt dafür, dass du halt nicht so viel Hunger hast. Und ich hab echt viel Hunger. Ich habe auch zugenommen, Alter. Ich wiege jetzt nämlich 112,5. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir nicht.
Ja, macht doch Sport.
Ja. Ich kann nur entweder aufhören mit Rauchen oder Sport machen jetzt.
Hattest du nicht mal so ein Ding angefangen mit jedem Tag so ein paar Liegestütze?
Ja, nächste Frage.
Woran ist es denn gescheitert?
Naja, weiß nicht, kennst du das nicht, wenn du abends da sitzt? Wenn du abends da sitzt und dir denkst, so, ich muss einen Liegestütz machen und dann, nee. Ich sitze einfach da und sagst, nee, ich habe gar keine Lust.
Ja, na gut, wenn du das täglich machst, dann hast du die Probleme eigentlich nicht, aber bei mir ist es so, wenn ich weiß, ich mache 2x die Woche Sport, dann gucke ich, ob ich das im Idealfall am Montag und am Mittwoch gleich wegbekomme, damit ich den Rest der Woche ein gutes Gefühl habe und plan das dann aber auch von vornherein mit ein. Also dann lasse ich mich nicht davon überraschen und sage, ach, naja, theoretisch könntest du jetzt oder nachher, sondern für mich ist das meistens ganz fest, wenn ich Frühschicht habe, dann komme ich von der Arbeit nach Hause und mache instant Sport oder wenn ich Spätschicht habe, dann wache ich auf und mache da direkt Sport. Also ich sehe das dann richtig wie Zähneputzen als festen Bestandteil des Tages.
Ja, gut, nee, vorher, vor dem Spätdienst auf gar keinen Fall. Also da kriegst du mich nie zu. Aber danach, das kann ich mir schon vorstellen, so, dass du dann sagst, okay, ich komme nach Hause und das Erste, was ich mache, ist Sport, ja.
So, und sag mal,
weiß nicht, ich finde das aber auch, das macht mir nicht so, ich brauche beim Sport immer Spaß, Mann. Irgendwie macht mir das keinen Spaß.
Ja, dann hör einen Podcast.
Was hören Podcast? Da macht mir Sport auch nicht mehr Spaß.
Naja, na gut. Ich versuche nicht Spaß zu maximieren, wenn ich Sport mache, sondern ich versuche Ablenkung zu maximieren, indem ich mir irgendwie was anhöre. Wie gesagt, meistens irgendwelche Fußball-Podcasts oder so. Und wenn ich dann da zuhöre und darüber nachdenke, dann übergehe ich so ein bisschen dieses Nervige vom Sport, das ich hätte, wenn ich jetzt keine Ablenkung hätte, dass ich dann permanent auf meine Zahlen konzentriert bin und auf die Anstrengung und so. Und das kriege ich immer ganz gut weggeblendet, wenn ich eben irgendwie was laufen habe nebenbei.
Ich hätte einfach gern, ich weiß nicht, ich würde zum Beispiel lieben, gern jeden Tag von mir aus rausgehen und ein bisschen auf den Bolzplatz gehen und hin und her schießen. Das ist klar, das ist jetzt vielleicht kein aktiver Sport, aber das ist trotzdem so, dass du dich bewegst, alles mal lockerst, weißt du, trotzdem deine also sich 2.000-3.000 Schritte da machst, das ist schon trotzdem wenigstens ein bisschen was. Da hätte ich auch Bock drauf. Oder so Volleyball zu spielen oder sowas. Da hätte ich, oder alles mit Ball, Teamsportarten. Voll geil, bin ich sofort dabei. Als jetzt raus, alleine, Alter. Und dann, ey, weiß nicht. Irgendwie muss man da wahrscheinlich für sich selber was finden, was einen dazu motiviert, wo man dann sagt, ja, alles klar, geil. Topikowski, mach mal so.
Ja, und du hast jetzt mit dem Rauchen aufgehört, das ist schon genug, erstmal.
Ja, gell, ich würde auch sagen, wir müssen ja nicht die Welt einreisen.
Nee. Ich habe noch kurz zwei Fragen zu den Medikamentendingen. Das eine ist, wenn du sagst, ich habe jetzt vielleicht eine von den hinteren 5 Packungen erwischt bei meinem Aspirin. Wie lange ist denn so Aspirin wirkbar, wenn ich jetzt eine gute Charge erwische?
Haltbar, meinst du?
Ja, ja.
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Danke, danke.
Bestimmt ein paar Jahre.
Und Aspirin, was macht...
Es kommt wahrscheinlich auch auf die Form an. Weil es gibt ja Aspirin, gibt es ja zum Auflösen. Aspirin gibt es ja, weiß ich nicht, kannst du nur schnupfen oder so. Also hier mit Nasenspray meine ich. ja, gibt es bestimmt 1000 verschiedene Varianten. Und ich denke mal, es kommt immer auf die Form an. Wenn das so retardierte Tabletten sind, macht ja bei Schmerzmitteln keinen Sinn, weil wenn sie retardiert sind, dann brauchen sie länger, um zu wirken. Das macht ja keiner, will ja keiner. Dann halten die, sind die bestimmt sehr lang haltbar.
Wie ist deine Lieblingseinnahme von Medikamenten?
Wie ich Medikamente am liebsten einnehme? Mhm. Tropfen. Das ist ja keine Diskussion, oder?
Also Tropfen sind ja
super smooth.
Tropfen jetzt in die Fresse rein, meinst du?
Na, du hast einen Becher, da machst du Tropfen rein, dann machst du ein bisschen Wasser drauf und dann trinkst du das. Fertig.
Achso, naja, ich finde so alles, was ich irgendwie im Wasser auflösen kann, finde ich am coolsten.
Naja, das ist ja dasselbe Prinzip, ja.
Genau, es hat so diesen Brausetabletten-Effekt. Das fühlt sich immer nicht so seriös an, wie wenn ich jetzt wirklich eine Tablette in den Mund nehme und die runterschlucken muss.
Aber ich bin zum Glück auch einer der Menschen, der überhaupt gar kein Problem damit hat, Tabletten zu schlucken. Ich mach das halt einfach. Ich schluck das halt einfach hin. Da habe ich überhaupt keine Hemmung.
Ja, juckt mich auch nicht.
Ich hab noch Es gibt auch immer die Leute, kennst du die, die dann immer so ihren Hals nach oben machen und sich so einmal rechts und links auf dem Hals klopfen? Die gibt's wirklich in echt.
Die sich auf dem Hals klopfen?
Ja, die sind dann da, machen hier zack, zack, damit das, ich weiß nicht, die Tablette ist ja schon 8 Monate weg, ich weiß nicht, warum die sich da immer auf dem Hals klopfen.
Boah, das weiß ich auch nicht. Also habe ich auch noch nie gesehen.
Oder die so, kennst du das, wenn die, während die Tabletten hinterschlucken, dann reißen die so ihren Kopf nach hinten. Kennst du das?
Ja, aber...
Warum?
Weiß ich nicht. Ich mache immer, also wenn ich eine Tablette schlucken muss und die ist mir irgendwie unangenehm groß, dann immer Kopf nach vorne machen, nach unten.
Ja, also ich teile sie entweder oder schluck sie halt einfach hin. Keine Ahnung.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage, wie ihr damit im Krankenhaus verfahrt, wenn ihr jetzt Medikamente habt, die abgelaufen sind. Was macht denn ihr damit? Werden die irgendwie vernichtet bei euch oder werden die irgendwie weggeschickt oder wird das irgendwie dokumentiert und ihr bekommt irgendwie Ersatz dafür oder was passiert mit den Medikamenten? Dürft ihr die mit nach Hause nehmen?
Das kann man machen, wie man will, aber die logischste Variante ist, man gibt sie der Apotheke wieder zurück. Die Apotheke nimmt immer abgelaufene Medikamente an. Und was die dann da draus machen, das weiß ich nicht. Vielleicht drucken sie einfach ein neues Datum drauf. So ist jetzt wieder ein Jahr haltbar und dann kriegst du dein Aspirin.
Oh.
Oder man vernichtet die, das kann man auch machen, ja.
Okay.
Aber es kommt auch schon wieder drauf, da kommt es auch wieder drauf an, was es für Medikamente sind, weil du darfst zum Beispiel keine Antibiotika, die flüssig sind, irgendwie über die Spüle entsorgen oder sowas. Also du darfst es nicht ins Abwassersystem laufen lassen. Und es gibt ja abgezählte Medikamente, wie zum Beispiel Betäubungsmittel. Die darfst du jetzt natürlich auch nicht einfach wegschmeißen und sagen, ja, ich habe die weggeschmissen. Ja, nee, so einfach funktioniert es nicht. Ich meine ja nur, das Sechs-Augen-Prinzip vernichten die Dinger. Wenn du es vernichtest, weil es abgelaufen ist, brauchst du Sechs-Augen-Prinzip, ja. Also bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob das so die Regel ist, keine Ahnung.
Das sind viele Augen. Also es ist wenig Vertrauen.
Naja, also wenn du jetzt mal logisch drüber nachdenkst, alleine vernichten, auf gar keinen Fall. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, also da kann ja jeder klauen, wie er will. So, Zwei-Augen-Prinzip, es ist schon wahrscheinlich, dass du jemanden dazu überreden kannst.
Und meinst du Vier-Augen-Prinzip gerade?
Wie bitte?
Meinst du gerade Vier-Augen-Prinzip, oder?
Ja, ja, was habe ich gesagt?
Zwei-Augen-Prinzip, hast
du gesagt. Nee, ich meine Vier-Augen-Prinzip ist schon sehr wahrscheinlich, dass jemanden dazu, dass es Leute oder Konstellationen gibt, wo der eine den anderen dazu überreden kann, hier komm, ich nehme die Tabletten jetzt mit und unterschreibe mir mal bitte, dass ich die vernichtet habe. So, das ist schon sehr wahrscheinlich. Bei sechs Augen ist es dann wiederum so, so eine Dreierkonstellation zu finden, weil dann weiß der andere gegenüber immer, na, es ist immer noch jemand involviert, der reden könnte. Na, nicht so gut, ne? Und deswegen halte ich das Sechs-Augen-Prinzip für sehr, sehr sinnvoll.
Ja, nee, stimmt schon, macht Sinn.
Ja, denke ich auch. Und das wird dann auch so durchgesetzt. Meistens muss dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, Vorschrift ist, aber bei uns ist dann die dritte Person dann auch immer ein Arzt.
Okay.
Ja.
Meine letzte Frage an einen Arzt ist folgende. Ich war auf Arbeit und habe Hände... Nein, ich hatte zwei und die habe ich mir notiert in hellen Momenten.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und zwar habe ich Hände gewaschen auf Arbeit und ich weiß nicht, ob sich da jemand drüber Gedanken gemacht hat oder ob das für irgendjemanden spannend ist. Ich war auf jeden Fall crazy überrascht von diesem Prinzip, als ich das mitbekommen habe, obwohl es extrem logisch ist. Wenn wir bei uns auf Arbeit irgendwie, wenn wir Seife brauchen, wenn wir Spülmittel brauchen, wenn wir Putzmittel brauchen, wenn wir Klopapier brauchen, wir nehmen das einfach aus unserem Markt. Also ich weiß nicht, das ist ja alles elektronisch erfasst mit den Mengen und so. Und du hast über diese elektronischen Geräte, die wir da immer in der Hand haben, diese Handys, wo du alles anpiepsen und Sachen machen kannst und so, gibt's quasi eine Funktion, dass du das so wie für Eigenbedarf quasi entnimmst und dann nimmst du das. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich merke, bei uns geht Klopapier aus, dann gehe ich rüber in den Hauptmarkt und schnapp mir vierlagiges Klopapier und gehe zu jemand, der so ein Gerät hat und sag, schreib das mal bitte ab, wir brauchen drüben welches. Und dann wird es gepiepst und dann gehe ich wieder rüber damit.
Da braucht man aber ein spezielles Gerät für, ja?
Ja, da brauchst du die Geräte, mit denen alle arbeiten. Also das im Prinzip hat jeder, der nicht an der Kasse ist, so ein Gerät bei sich.
Das heißt, jeder könnte alles für den Eigenbedarf austragen und einfach mitnehmen.
Ja.
Crazy, wird aber schnell auffallen. Also wenn das alle machen würden, logischerweise.
Genau,
aber die Macht, das ist schon wieder zu viel Macht. Ihr kriegt viel Macht.
Ja, wir haben viel Macht. Aber
ihr seid mächtige Menschen.
Aber ich glaube, man kann da auch einsehen, über welche Nummer das gemacht wurde. Und die meisten haben halt ihnen spezifisch zugewiesene Nummern. Das heißt, wenn du da irgendwie Schindluder treibst, dann fällt es auf.
Ach so, die Geräte sind einem speziellen Mitarbeiter zugeordnet?
Die Geräte
oder musst du dich da einfach nur einloggen mit deiner Nummer?
Genau das.
Ah, okay.
Ja. Jedenfalls hatten wir eine Seife bei uns, da wurde ich beim Händewaschen neugierig, weil da stand drauf Arztseife. Dann habe ich mich gefragt, was ist jetzt Arztseife? Also ist das jetzt, ich meine, Seife, da habe ich jetzt immer den Anspruch dran, dass die sauber machen soll, ob ich jetzt in der Arztpraxis bin oder nicht. Und wahrscheinlich noch irgendwie, dass da jetzt hier keine Duftstoffe oder so dran sind, dass die basisch ist, glaube ich, der Begriff. Und dann stand da drauf, dass die bakteriostatisch ist. Und ich habe das Wort erstmal viermal lesen müssen, ehe ich das begriffen habe. Und dann habe ich mich gefragt, und ich habe es mit Absicht nicht gegoogelt, weil ich wollte erstmal dich fragen und mit dir drüber quatschen. Gibt es einen Unterschied zwischen antibakteriell und bakteriostatisch?
Vielleicht weil heißt das Wort ja auf bakteriostatisch.
Das kann sein.
Also, ich weiß genauso viel wie du, Richard. Keine Ahnung. Noch nie gehört.
Google mal bitte Unterschied antibakteriell und bakteriostatisch. Du hast diese Folge, glaube ich, noch nichts gegoogelt. Wir brauchen das Geräusch.
Alter, ich habe mich nicht einmal verschrieben. Das ist crazy. Bakteriostatisch, Bakterien können unter Einwirkung eines Produkts nicht mehr wachsen. Antibakteriell nicht näher definiert. Hä? Der antibakteriell ist nicht näher definiert und bakteriostatisch heißt, Bakterien können unter Einwirkung eines Produkts nicht mehr wachsen. Das hemmt das Wachstum von Bakterien und antibakteriell, warte.
Also ist antibakteriell einfach nur so ein Wort, das sich die Werbeindustrie im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln irgendwie überlegt hat, nee, oder was? Und es hat.
Nee, das eine hemmt die Bakterien im Wachstum und das andere tötet Bakterien.
Na, dann finde ich aber, dann sollte so eine Arztseife auch eher töten als das Wachstum verhindern.
Ja, aber ich glaube, das ist bestimmt eine Arztseife, weil jeder, der kein Arzt ist und sich damit die Hände wäscht, dem fallen die Hände einfach ab. Du musst Arzt sein, um die zu benutzen. Das glaube ich, deswegen ist es Arztseife.
Dann wären meine jetzt auch abgefallen, wenn ich bei dem Quiz auch nicht so gut abgeschnitten hätte.
Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit.
Ja, nee, ich hab die benutzt einfach.
Ja, du bist crazy, obwohl Arztseife draufsteht. Ich benutze auch keine Kassiererseife.
Ja, und dann,
Ich habe noch einen crazy Punkt. Ich habe noch einen richtig crazy Punkt. Ich gucke ja wenig Fernsehen, aber ich habe letztens in der Nacht irgendwann, also ich habe eine ganze Anime-Serie durchgesuchtet und dann war ich in so einem Loch und dann wusste ich, es ist vorbei, es war übelst geil und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder sowas Gutes finde. Also es ist halt immer so, wenn man eine Serie beendet, ne, die man geil fand. Und dann habe ich einfach Fernseher angemacht, so ohne umzuschalten irgendwie. Und da kam RTL 2. Und da kam dieses, nicht hier, wie heißt das nochmal, wo die so Junkies begleiten, auf der Straße, obdachlose Junkies hier. Mann, in den verschiedenen Städten, weißt du, was ich meine?
Nee, keine Ahnung.
Ach, Mann. Also das ist wie gemacht wie eine Doku und die werden bei ihrem Konsum und beim Besorgen von Drogen begleitet sozusagen und bei ihrem alltäglichen Leben, was sie so einen ganzen Tag machen. Unter anderem auch in Leipzig. Und da war halt einer, der in ein Abbruchhaus gegangen ist, so in leerstehende Villa und dort so halt in Leipzig. Und der dort hat halt schlafen wollte und so, ne? So Dach über dem Kopf und, ne? Und dann hat er in diesem Haus 1500 Euro gefunden. So. Ich weiß nicht, ob die irgendwo in der Mauer waren oder in der Wand oder irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls hat er 1500 Euro gefunden. Davon hat er seinem Kumpel so eine Musikbox gekauft und sich neue Klamotten und Drogen.
Also, ich weiß auch nicht, also wenn ich mir überlege, dass ich so ein Leben hätte, dann wäre, glaube ich, nicht das Erste, woran ich denken würde, eine Musikbox.
Ja, dem er die gekauft hat, der hatte eine Wohnung.
Und jetzt stell dir mal vor, du bist kein deutscher Muttersprachler. Was für eine Dreckssprache.
Ja, das habe ich nämlich gerade gedacht. Selbst ich musste überlegen, wie ich das mit den ganzen Artikeln hier rechtfertige.
Ich weiß bis jetzt nicht, ob du recht hattest.
Ja, doch. Ich habe es in meinem Kopf überlegt und dann hat er es hingehauen.
Also der, der ihm seine Box gekauft hat?
Das siehst du, das war dasselbe in grün, ja. Genau. Und dann war die 1500 Euro so Pi mal Daumen weg. Dann ist er nochmal in das Haus gegangen, hat gedacht, naja, wenn ich hier Geld gefunden habe, vielleicht ist da noch welches versteckt. Sucht also dieses Haus weit ab und findet 3500 Euro.
Laber nicht.
Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der ist Obdachlosen, hat mehr Geld als ich.
Hat seinem Kollegen erstmal eine Stereoanlage gekauft.
Ja, er stimmte zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es wird noch stimmen. Ist ja immer so viel gesagt. Dann hat er mit dem Geld, weiß ich nicht, was gemacht. Ich glaube, der hatte das noch, aber der hat sich halt gedacht, direkt in derselben Nacht, wo er die 3.500 Euro gefunden hat, ich suche das Haus jetzt ab, Alter. Er hat weiter dieses Haus abgesucht und hat 75.000 Euro gefunden. 75.000 Euro.
Wurde das aufgeklärt?
Weiß ich nicht, also in der Folge nicht, nee. Der rennt also als Obdachloser mit, ich habe noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen, der hat das ja alles in der Hand gehabt. Das waren 500er, 200er, da, riesen Batzen, wirklich. Und der hat, also ich frag dich mal jetzt, was glaubst du, wie lang er mit diesen 75.000, vielleicht hat er es ja auch, also was hat er mit den 75.000 Euro gemacht und bis zu dem Zeitpunkt, wo sie leer waren oder vielleicht auch nicht, wie lange hat es gedauert?
Oh, ich hoffe ganz sehr, dass er es irgendwie hinbekommen hat, sich nachhaltig was aufzubauen, um aus diesem Lebensstil rauszukommen, falls er das denn möchte. Aber ich vermute mal nicht. Und ich sage, bei Drogen und gerade wenn du lange in Armut lebst und dann vielleicht verlockt bist oder generell jetzt vielleicht nicht kognitiv auf der Höhe, dass du sagst, okay, ich mache mir jetzt einen sinnvollen Plan, wie ich das Geld am besten nutze, sondern vielleicht auch intuitiv und impulsiv handelst, würde ich sagen, 75.000, das Geld ist nach 10 Tagen weg gewesen.
Kann sein, sie haben gesagt, es hat einen Monat gedauert. 75.000 Euro in einem Monat als Obdachloser ausgegeben. Einfach weg. Er hat gekauft. Er hat eine Ausgabe genannt, die er gekauft hat. Und das ist ganz viel DJ-Equipment. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht mit 75.000 Euro seinem Kumpel DJ-Equipment kaufen. Das kann doch nicht sein. Also der hat wirklich, der hatte dann einen Top, der war top ausgestattet. Also wenn ich den angucke, habe ich gedacht, also ne, David Guetta, alles klar, Bruder. Aber also 75.000 Euro als Obdachloser zu finden und das für DJ-Equipment auszugeben, da habe ich gedacht, der ist mit Recht genau da, wo er ist. Also es tut mir leid, aber.
Also ich sag mal, ich kann jetzt natürlich nicht über ihn urteilen, ne? Aber in meinen Augen falsche Entscheidung.
In meinen Augen falsche Entscheidung, richtig. Also der hätte sich vielleicht, also ich sag mal so, in die Zähne investiert, wäre das Geld jetzt deutlich besser investiert gewesen.
Wahrscheinlich, ja.
Eieiei. Und da stellt sich als nächste Frage, welche Zähne? Aber, ne, er hätte ja welche machen können damit. Zum Beispiel.
Ja, arme Socke, ey. Arme Socke mit Loch.
Arme Socke mit Loch. Für 75.000 Euro, da hast du ja, wie lange kannst du da? Da kannst du ja locker 75 Monate, selbst wenn du 1.000 Euro Miete bezahlst, kannst du ja 75 Monate davon leben. Also wenn kannst du dir 75 Monate davon eine Wohnung leisten.
Wenn du jetzt 75.000 Euro bekommst und du müsstest die innerhalb von einem Monat ausgeben und jetzt, ich meine jetzt nicht irgendwie Wertanlagen oder irgendwie so, du müsstest das wirklich so im klassischen Konsumsinne ausgeben. Wofür würdest du es ausgeben?
Boah, wofür würde ich 75.000 Euro ausgeben? Ich glaube, ein bisschen Pokémon kaufen.
Okay, 30.000.
Nee. ich glaube, ich würde mir auch viele Fußballsachen holen, was so zum Beispiel getragene Shirts bei Spielen angeht und sowas.
Aha, okay.
Ich würde mir auf jeden Fall zu Hause so ein bisschen digital aufrüsten. Ich würde mir, glaube ich, einen richtig geilen Gaming-PC davon holen und ein richtig geiles Setup hier. Und ich denke auch so Fernseher und sowas neu. Was würdest du kaufen?
Eigentlich genau die gleichen Sachen. So meine ersten Gedanken hatte ich so in Bezug auf Musik. Da würde ich mich auf jeden Fall irgendwie einrichten oder wahrscheinlich irgendwo hier im Ort bei uns ein Studio errichten. Ja gut, ich wollte gerade sagen, ein bisschen was von dem Geld zurücklegen, damit ich das auch eine Weile unterhalten kann, aber...
Nein, das würde ich auch machen, aber das, so funktioniert es nicht. Du musst es einen Monat ausgeben.
Ja, dann würde ich trotzdem massiv viel Musikequipment hier zu Hause alles irgendwie upgraden. Mein nächster Gedanke war auch genau wie bei dir, der Fernseher. Und dann würde ich auch auf jeden Fall hart shoppen gehen, irgendwo bei irgendwelchen Läden reingehen und jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Preis gucken, sondern einfach die Sachen holen, bei denen ich mich oder mit denen ich mich wohlfühle.
Ja, also ich würde mitkommen, Riyad. Wir lassen jeder 5.000 Euro übrig und dann gehen wir mal richtig schön.
Ich würde
richtig
auch
schön in Bräuninger rein.
Naja, da war ich jetzt einmal, um einen Anzug zu kaufen, den
Hallo?
Ich für
eine Hochzeit,
also beziehungsweise wir waren zusammen beim Bräuninger, um deinen Anzug zu holen. Aber ja, der Anzug, den ich geholt habe, den habe ich jetzt im Endeffekt dann gar nicht so richtig gebraucht, gell?
Was hast du?
Den habe ich gar nicht so richtig gebraucht jetzt im Endeffekt.
Gebraucht? Warum? Hast du doch schon gebraucht? Nee.
Naja, aber wir haben ja nur die Hose und Hemd dazu, war ja der Plan. Und nicht Jackett und Vollausstattung.
Wovon redest du jetzt?
Ich rede von deiner Hochzeit letztes Jahr.
Ja, naja, aber das kommt auch noch alles.
Ja, aber ist ja diesmal dann auch anders als ursprünglich geplant und dann weiß ich auch nicht, ob ich da, ist ja auch egal. Jedenfalls sehe ich sehr gut darin aus und möchte von dir wissen, wie heißt die Stadt, die man als Konstantinopel gekannt hat? Ist eine sehr komische Überleitung, weil ich völlig vergessen habe, bei welchem Thema wir waren, aber ich dachte, ich muss ein neues aufmachen.
Konstantinopel klingt irgendwie griechisch, keine Ahnung. Ist das irgendwas in Griechenland? Athen? Das
klingt wirklich griechisch. Nee, es ist Istanbul.
Istanbul?
Habe ich letztens irgendwo gelesen, war ich auch sehr überrascht, wusste ich nicht.
Istanbul.
Und dann habe ich mal nachgeschaut. Das
letztes gesagt, meine nächste Antwort wäre Rom gewesen.
Was, ja, auch gut. Also für mich auch realistischer als Istanbul. Und was glaubst du, seit wann Istanbul nicht mehr Konstantinopel, sondern Istanbul heißt?
Boah, ist bestimmt richtig kurz her, oder? Also so zeitverhältnismäßig, ich weiß nicht, 1942.
Boah, stark, 1930.
Ah, ey, ist viel kürzer, als man erwartet, oder? Also Konstantinopel ist ja, klingt ja wirklich richtig weit weg. Als ob es bei den Türken ist.
Nee, also Konstantinopel hätte auch guten Gewissens einfach eine ganze Ecke vor Christus sein können.
Ja, Konstantinopel klingt ein bisschen nach Krieg, stimmt. Naja, ist ja auch.
Ja. Krieg war ich immer.
Ja, stimmt. Naja, ich meinte so richtig mit Schwert und Schild und so.
So, OG-Krieg.
Ja, OG-Krieg. Der gute alte Krieg, wo die Welt noch in Ordnung war. Bei dem Krieg.
Ja, na gut, machen wir hier Feierabend, oder?
Wir machen jetzt mal hier einen Sack zu.
Okay, dann gehen wir mit diesem kleinen Learning aus der Folge raus. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tom, vielen Dank fürs Quatschen, hat Spaß gemacht. Ich will noch ganz kurz sagen, dass wir jetzt mit der Band den ersten Auftritt dieses Jahr hatten, sind in Jena gewesen, haben im Haus auf der Mauer gespielt, organisiert von Bands Privat Jena e.V. Das ist ein wunderbarer Verein, die kleineren Bands Auftritte ermöglichen und ihrem Publikum auch einen freien Eintritt zusichern und wirklich nur spendenfinanziert sind. Ganz, ganz tolle Menschen, die das organisieren. Wir haben uns extrem wohlgefühlt, wir hatten einen richtig coolen Service und vor allem mein Highlight dieses Abends ist gewesen, dass zwei Fans extra aus einem anderen Bundesland angereist sind, um unseren Auftritt zu sehen. Sind zwei junge Damen aus Sachsen-Anhalt extra mit dem Zug nach Jena gefahren, mehrere Stunden, um sich das reinzuziehen. Und
hä, wie niedlich ist das denn bitte?
Das ist super, super schön gewesen. Ich habe auch mit den beiden gequatscht, weil ich über Insta mit denen Kontakt hatte. Und war ganz lustig, ein paar Wochen vorher ist bei meiner Internetseite klausen.net ist eine Bestellung eingegangen. Und die Bestellung war aufgegeben von einem Jörn. Und da habe ich das alles zusammengepackt und so ein paar Sticker mit rein. Und dann auch noch eine persönliche Grußbotschaft, wo ich drauf geschrieben habe, hey, hier Jörn, vielen Dank für den Support, so bla 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 mäßig. Und habe das dann weggeschickt. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen über Instagram, dein Paket ist angekommen. Jetzt war diese Nachricht aber nicht von einem Jörn, sondern von einer jungen Dame. Und dann habe ich gesagt, aber wieso habe ich das denn für Jörn fertig gemacht? Und dann hat sie gesagt, naja, ist nicht so schlimm, weil ich verschenke das eh und ich schenke das einer Freundin. Und dann habe ich rausgefunden,
aber dass die heißt ja auch nicht Jörn.
das war, glaube ich, der Vater oder so, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Freundin heißt ja auch nicht Jörn. Und da hat sie gesagt, ja, ist nicht so schlimm, das ist doch trotzdem lustig, ich würde das einfach dann mit dazu schenken und so. Und dann musste ich auf jeden Fall sehr lachen über diese ganze Jörn-Geschichte. Und dann kommen die Mädels auch tatsächlich beim Auftritt an und dann trägt der oder die Jörn, mit der ich Kontakt hatte, ein weißes T-Shirt, wo ganz groß Jörn draufgeschrieben war. Und die haben...
Das ist ja Next Level Humor, geil!
Und die haben diesen Gag quasi einfach mit zu diesem Auftritt gebracht, sodass ich mir auch beim Auftritt dann mal eine Minute zwischen zwei Songs Zeit genommen habe, habe vorher gefragt, ob das okay ist für die und habe die dann auch beide vorgeholt und die Geschichte erzählt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass aus einem anderen Bundesland jemand extra angereist ist, um irgendwie eine Stunde Auftritt von uns zu sehen und es hat mich sehr gerührt und ich bin sehr, sehr dankbar. Und
ich auch schon löchert, aber ja, sonst ist gut.
Und ich find's toll, die Leute kennenzulernen, die irgendwie was mit meiner Musik anfangen können. Und wenn ich dann auch noch merke, dass das offenbar gute Menschen sind, dann wähne ich mich auf dem richtigen Weg. Das ist eine schöne Anekdote, die ich kurz mit rausgeben wollte. Und
ja, herrlich.
Ansonsten, ganz wenn kurz, diese,
ja. Richard, für deinen Auftritt in Stadtroda bin ich effektiv durch drei Bundesländer gefahren, ist mir gerade aufgefallen.
Welche?
Sachsen-Anhalt, Thüringen.
Ja, aber du.
Ja, aber. ich sehe, wo du herkommst.
Du also, zählst
ich find's
nicht. Auch, du.
Ich find's mega niedlich.
Ja. Und du warst ja nicht wegen meiner Musik da, du warst ja wegen mir da.
Ja, ich bin immer überall nur wegen dir da. Deine das Musik mache ich schon auch.
Du bist generell auch nur wegen mir da. Ich bin dein Vater.
Okay. Und meine Mutter mal fragen. Na gut.
Ja. Und wenn diese Folge jetzt rauskommt, dann ist das Event schon vorbei, aber ich kann aufgrund der Chronologie des Lebens erst in der Folge darauf davon erzählen, aber ich möchte sagen, wenn ihr das ja alle hört, dann bin ich vergangenen Sonntag in Hamburg gewesen beim DFB-Pokal-Halbfinalspiel der Frauen. Bundesligist SV Werder Bremen zu Gast bei Zweitligist Hamburger Sportverein im Volksparkstadion vor einer Rekordkulisse von 57.000 Menschen und ich habe so Bock drauf, das Wetter ist geil, ich freue mich sehr auf diesen Tag, ich freue mich nicht auf an einem Tag nach Hamburg fahren und wieder zurückfahren, aber ich freue mich so auf dieses Event und da werde ich dann das nächste Mal in Ruhe von berichten, es wird auch... Ich habe noch nicht so viele Stadionbesuche insgesamt gehabt. Ich war 2-3 Mal in Jena, ich war einmal auf St. Pauli, ich war einmal bei Erfurt und ich glaube, Zwickau war ich noch einmal. Aber ich glaube, darüber hinaus, viel mehr war es noch gar nicht.
Ja, bist auf jeden Fall bald wieder in Zwickau.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Gut, wie gesagt, danke fürs Zuhören und passt auf euch auf, genießt das Wetter, macht das Fenster zu, wenn ihr nackig Sport macht, sonst kratzt es im Hals und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bye, bye.
Ey, ich kann mich dem nur anschließen. Viel Spaß, Jungs und Mädels. Wobei auch immer, wir hören uns. Ciao, Bella. Ciao, Bella.